Die Mitarbeitenden beobachten rund um die Uhr, was da von oben für Signale kommen. Und je nachdem, wie sie die Signale dann für sich bewerten, gehen sie in die Flucht, in den Kampf, in die Erstarrung, ins Todstellen oder sie gehen in die Kreativität, in die Inspiration, in die Offenheit, in die positive Kollaboration. Das heißt, mit allem, was die Führungskraft tut, sagt, macht, ist sie dafür verantwortlich, ob sie ein inspiriertes und inspirierendes Umfeld schaffen oder ein Umfeld, wo es um das nackte Überleben geht.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast mitten in der zweiten Staffel, in der sich alles um Retention dreht. Wie immer mit meiner lieben Freundin Annika und mit mir Anjali. Und heute sprechen wir über Führung und wir besprechen das heute nicht alleine, sondern haben uns einen Experten eingeladen. Liebe Annika, möchtest du die Ehre haben?
Vielen Dank, liebe Anjali, und hallo auch von meiner Seite. Wir haben heute Jens Alsleben zu Gast. Vielleicht kurz ein paar Worte, warum? Und dann würde ich auch schon an Jens übergeben. Jens hat ganz viele Jahre beim Militär im Investmentbanking und im Private Equity verbracht, hat sich danach selbstständig gemacht als Coach, hat ein Buch geschrieben, Stark im Sturm, und ist für meine Begriffe eine sehr inspirierende Person, wenn es ums Thema Führung geht und kann auch viele Beispiele von How to, aber auch von How not to mit uns teilen. Ein herzliches Willkommen an Jens. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo ihr Lieben. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich finde es toll, dass ihr mich eingeladen habt und ich mit euch über mein Herzensthema reden darf.
Wir freuen uns wirklich sehr und ich habe ja jetzt eine ganz kurze Intro zu dir gemacht, aber kannst du noch mal genauer erzählen, wie war dein Werdegang, wer bist du, was waren die verschiedenen Stationen?
Ja, also dieses mein Haus, mein Auto, mein Pferd-Thema, das lasse ich jetzt mal weg, das hast du alles schon abgearbeitet. Also ich komme aus einem Haushalt, beides Eltern Kriegsflüchtlinge, Vater Berufsoffizier, sehr hoher Wertekodex, schon von zu Hause aus, aber grundsätzlich auch immer Verlustängste in der Familie, die sich eben durch diese Traumata dann auch irgendwo festgesetzt haben. Ich habe das Ganze auch geerbt. Das heißt, für mich war von Anfang an das Thema Existenz aufbauen beziehungsweise Sorge vor Existenzverlusten ein Riesenantreiber. Und dieser Antreiber hat mich nach dem Motto, ich krieg nur Liebe, wenn ich leiste, natürlich dann auch in ungeahnte Höhen getrieben. Gleichzeitig bin ich sozialisiert als Babyboomer in den 70er und 80ern. Ich bin 66 geboren. Bei uns gab es 1983, stand mal kurz vor dem Dritten Weltkrieg, NATO-Doppelbeschluss, Stationierung, Pershing 2, atomare Mittelstreckenraketen in Deutschland. Der Russe an der Grenze, irgendwie kommt einem das ja sehr vertraut vor. Und ich bin damals dann in die Bundeswehr gegangen, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung tapfer zu verteidigen, wie es so schön heißt. Habe dann sehr früh diesen Werteethos meines Elternhauses dann auch in der Offizierausbildung wiedergefunden. Ich sag mal ein Beispiel, ein deutscher Offizier geht zuletzt zum Essen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich nichts gegessen habe oder kalte Nudeln, weil vor mir alle anderen in meiner Truppe erstmal zum Tod gegangen sind. Ein Offizier hat eine Pflicht zur Gesunderhaltung, ist letztendlich dazu da, sich der Emotionalität, vor allen Dingen in schwierigen Situationen seiner Leute anzunehmen, die Moral der Truppe aufzubauen. Ich habe dann nach 8 Jahren die Bundeswehr verlassen. Durch die Wiedervereinigung gab es da die Möglichkeit, vorzeitig zu kündigen. Bin dann zur Deutschen Bank gegangen und habe eigentlich vom ersten Tag an in der freien Wirtschaft diesen hohen Führungsethos immer vermisst. Also das heißt, ich habe die Ambivalenz von Führung kennengelernt. Ich habe sehr viele wirklich ganz beschissene Arbeitsumstände erlebt, durchlebt mit Leuten, die sich einen Dreck gekehrt haben um ihre Mitarbeitenden und habe so auch immer diesen Führungsschmerz letztendlich mit mir rumgetragen und auch gegen das, was ich da bei der Bundeswehr mal gelernt habe, alles abgewogen, was ich beobachtet habe. Hab dann auch die Deutsche Bank im Investmentbanking durchlebt und war da im Large Cap M&A bei der Deutschen Bank im Jahr 2000, 2001, 2002. Damals waren wir Europe Number One. Es war also, ich sag mal, wir waren kurz davor, Masters of the Universe zu werden. Und ich habe dann im Peak sozusagen gekündigt, weil ich gesagt habe, für solche Leute arbeite ich nicht mehr. Das geht nicht. Bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, das erste Mal. Ich habe dann mich eingekauft in ein Embedded Software Unternehmen, war da Gesellschafter, Geschäftsführer, CFO, habe da Private Equity an Bord geholt und dann nach ein paar Jahren die Seiten gewechselt, weil ich das Geschäftsmodell von Private Equity super spannend fand. Bin dann erst bei einem Distressed Hedgefonds gewesen in Frankfurt, war da der erste Mitarbeiter on the ground, bin dann als Gründungspartner der Europa-Aktivitäten von einem anderen amerikanischen Private Equity Fonds nach Hamburg gegangen 2008 und war da dann insgesamt 12 Jahre bis zu meiner Selbstständigkeit in 2019 als Leadership Coach. Und während dieser ganzen Jahrzehnte habe ich immer wieder Leute gesehen, die sich in ihrer Arbeit erschöpft haben, die tatsächlich mit Nervenzusammenbrüchen ausgefallen sind, Burnouts. Ich habe leider auch Selbstmorde gehabt im Kollegenkreis. Und mich hat die ganze Zeit immer wieder die Frage beschäftigt, wer kümmert sich eigentlich um Schlüsselpersonal in Hochbelastungssituationen? Wer kümmert sich eigentlich darum, dass diese Leute alles das haben, was sie brauchen, um psychisch und physisch stabil zu bleiben und in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit auch ihren Mann und ihre Frau stehen zu können? Hatte dann einen Schlüsselmoment in 2013, wo einer unserer Portfolio-Manager mit einem Nervenzusammenbruch mir lallend und schwankend auf dem Gang entgegengekommen ist. Und ich mich damals gefragt habe, okay, warum habe ich das nicht kommen sehen? Ich muss da eine größere Sensibilität für entwickeln, damit mir die Leute, die mir anvertraut sind, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht ausfallen. Und dann habe ich angefangen, nebenberuflich mich als Gesprächstherapeut ausbilden zu lassen, habe dann ehrenamtlich gearbeitet 5 Jahre lang und dann gesagt, okay, das ist für mich so wichtig und sinnstiftend. Ich hänge jetzt meine Private Equity Partner Karriere an den Nagel. Und habe dann gesagt, okay, da hängt ja auch ein bisschen wirtschaftlich was dran. 3 Kinder, Frau. Jetzt muss ich mir nochmal ernsthaft die Frage stellen, ob ich das wirklich will. War dann 40 Tage unterwegs auf dem Jakobsweg und habe mir dann tatsächlich diese Fragen für die zukünftige Karriere beantwortet. Kam wieder, war sehr klar, habe gekündigt und habe mich dann in die Selbstständigkeit begeben und mache das seitdem mit ganz großer Leidenschaft.
Ich habe dir sehr begeistert zugehört und bin auch mitgereist sozusagen. Aber was genau machst du denn jetzt?
Also ich arbeite mit Führungsebene 1 und angehängten Direct Reports von mittelgroßen und großen Unternehmen in Hochbelastungssituationen. Das ist zum Beispiel Post-Merger Integration, das ist High Growth, das ist in der Sanierung, das ist in der Nachfolge, das ist bei Gesellschafterwechsel hin zu Private Equity und helfe denen im Sinne von systemischem Teamcoaching, ich sag mal, ihre Beziehungen besser zu managen. Denn wir managen ja keine Prozesse, sondern wir managen Beziehungen. Das geht bei der Beziehung zu sich selbst los und endet letztendlich im Stakeholder-Management innerhalb der jeweiligen Systeme.
Und die geneigte Zuhörerschaft, oh, das wollte ich schon immer mal sagen, die geneigte Zuhörerschaft wird sich jetzt fragen, warum wir in einem HR-Podcast mit jemandem sprechen, der Führungskräfte trainiert und das Umfeld. Vielleicht fragt ihr euch das auch nicht, aber wir sagen ja immer ganz, ganz oft, Führung ist nicht HR-Aufgabe. Also wir reden ganz viel darüber, dass wir als HR die Kultur machen können, aber am Ende die Führungskräfte sind. Aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich komme, Entschuldigung. Ich glaube, es wird jetzt eine sehr wirre Kurve, die ich ziehen wollte. Ich bin jetzt wieder still.
Also ich nehme das mal auf. Führungskräfte, wenn man jetzt mal auch ein bisschen in das Menschsein reingeht, sind ja Menschen, die eine hohe Verantwortung tragen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für sie arbeiten. Und die erste Führungsebene insbesondere und die angehängten Direct Reports sind kulturgebendes Element. Das heißt, sie geben durch sichtbares Beispiel vor, wie man miteinander umgeht. Sie geben vor, was ist richtig und was ist falsch. Sie geben vor, was wird incentiviert, was wird sanktioniert. Und sie sind diejenigen, die vorgeben, wie mit Beziehungen umgegangen werden soll. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Mensch ist evolutorisch so veranlagt, dass er 24/7 schaut, ist er in der Situation, in der er sich befindet, sicher? Hat er eine positive Lebensperspektive und kann er die Kontrolle über sein Leben behalten? Und deswegen sind Führungskräfte 24/7 unter Beobachtung. Die Mitarbeitenden beobachten rund um die Uhr, was da von oben für Signale kommen. Und je nachdem, wie sie die Signale dann für sich bewerten, gehen sie in die Flucht, in den Kampf, in die Erstarrung, ins Todstellen oder sie gehen in die Kreativität, in die Inspiration, in die Offenheit, in die positive Kollaboration. Das heißt, mit allem, was die Führungskraft tut, sagt, macht, ist sie dafür verantwortlich, ob sie ein inspiriertes und inspirierendes Umfeld schaffen oder ein Umfeld, wo es um das nackte Überleben geht, um das mal ein bisschen platt auszudrücken. Und deswegen geht nichts daran vorbei, mit der ersten Führungsebene zu arbeiten, wenn es darum geht, eine entsprechende positive Haltung aufzubauen. Und HR als, ich sag mal, die Experten in dieser Sache im Unternehmen gehören für mich zwingend auf Augenhöhe. Das sind für mich absolut strategische Partner für die erste Führungsebene. Aber man muss euch aushalten. Das heißt, ihr könnt auch nur dann wirken als HR bei Führungskräfteteams, die, ich sag mal, alle erwachsen sind und ihre inneren Kinder im Zaum halten. Und deswegen ist für mich die friedliche Koexistenz zwischen HR und erster Führungsebene gar nicht wegzudiskutieren. Das ist ein strategischer Dialog, der unbedingt tagtäglich geführt werden muss, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wenn ein Mensch neu in ein Beziehungsnetzwerk kommt, verändern sich immer alle Beziehungen. Und wenn ich ein Unternehmen habe, wo ständig Leute rein und raus gehen, da verändert sich tatsächlich in diesem Organismus jeden Tag nonstop immer alle Beziehungen. Und wenn ich das nicht im Griff habe und mir dessen nicht bewusst bin, dann verliere ich relativ schnell auch die Kontrolle über dieses Beziehungsnetzwerk mit den Folgen, wie ich sie eben geschildert habe.
Und das, ihr Lieben, ist die Antwort, warum wir den lieben Jens eingeladen haben. Für mich ist es wie so oft auch neben dieser friedlichen Koexistenz, HR sind für mich diejenigen, die die Rahmenbedingungen schaffen. Wie führen wir im Unternehmen? Was sind die Werte, an denen wir uns richten? Was sind auch Verhaltensweisen, die wir aktiv fordern von Führungskräften? Also es fängt ja schon an, wenn HR vorgibt, wir wollen, dass jeder ein One-on-One einmal die Woche hat. Also das sind für mich alles Themen, wo HR mitspielt, aber ich greife vor und wir halten uns jetzt wieder an die Guideline.
Was mich jetzt interessieren würde, mit der Annahme, dass du sehr viele Umfelder kennengelernt hast, bei denen du eher gelernt hast, wie man es nicht tun sollte mit der Führung, gibt es eigentlich diese eine wichtigste Führungslektion, die du gelernt hast? Also kann man das sagen oder sind das ganz viele verschiedene Momente und Lektionen?
Ich glaube, die wichtigste Führungslektion ist, dass man verstehen muss, dass jeder Gegenüber seinen eigenen Säbelzahntiger mit sich bringt. Also sprich, jeder von uns ist sozialisiert und durch seine Erfahrungen geprägt und hat seine persönlichen Ängste, seine Triggermomente, seine Glaubenssätze und auch die Führungskraft selber. Und wenn wir tatsächlich ein kreatives Umfeld schaffen wollen, wo die Menschen und das System in seinem Potenzial lebt und arbeitet und wirkt, dann muss ich als Führungskraft verstehen, dass meine Anforderung heißt, meine Verantwortung heißt, ich muss die Säbelzahntiger aus dem Raum kriegen. Ich muss den Menschen helfen, ihre Säbelzahntiger zu reduzieren, zu schrumpfen. Ich habe auch einen Blog, da ist Gustav, der Säbelzahntiger, der mit der Führungskraft Anna in einem täglichen Morgendialog verschiedene Führungssituationen bespricht. Wir müssen verstehen, dass diese Angst, symbolisiert durch diesen Säbelzahntiger, die uns durchs Leben zum Teil auch begleitet, eine sehr kreative Begleitung sein kann, wenn ich damit ordentlich umgehe. Und die wichtigste Führungslektion ist, ich muss mir eingestehen, dass ich als Führungskraft davon nicht ausgenommen werde. Also Selbstführung ist die wichtigste Bürgerpflicht der Führung.
Das finde ich sehr schön und das hatten wir in einer weiteren Folge ja auch schon, dieses Thema Selbstfürsorge. Ich finde die Analogie zum Flugzeug da immer eine schöne, dass auch im Flugzeug beim Start ja gesagt wird, man zieht sich erst selber die Sauerstoffmaske auf und dann hilft man quasi den Mitmenschen, oder? Geht es in die Richtung?
Ja, das geht in die Richtung, wobei das ist dann schon aus dieser Not heraus geboren, ne, weil sonst ja die Sauerstoffmasken gar nicht rausfallen würden. Ich glaube, es ist eher das Fitnessstudio für die Seele. Ich muss da präventiv rangehen. Wir müssen uns ja selber auch zugestehen, dass wir so wunderbar unperfekt sind. Und wir müssen uns einfach zugestehen, dass wir unsere Dämonen haben. Und wir müssen verstehen, wenn ich den Dämonen im Prinzip den Raum überlasse, ich nichts anders machen kann, als zu fliehen, zu kämpfen, zu erstarren oder mich totzustellen. Das heißt, wenn ich auch als Führungskraft wirklich in meiner vollen Kraft sein will, muss ich mich dieser Thematik stellen mit einer, ich sag mal, selbstfürsorglichen Haltung. Ja, das ist etwas, womit ich mir selber einen riesen Gefallen tue, wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Warum? Weil dann meine Wirkung, wir reden immer von Authentizität in der Führung, wir reden von der Vorbildfunktion. Ich kann nur authentisch sein und ich kann nur vorbildlich führen, wenn ich mir meiner Beschränktheiten bewusst bin. Ich muss bewusst führen lernen und das heißt, ich muss auch erkennen, in welchen Situationen ich mich selber trigger. Ich muss verstehen, dass nur ich mich stressen kann. Ja, der Stress entsteht zwischen den Ohren und dafür muss ich lernen, wie ich bestimmte Dinge, die ich wahrnehme, bewerte und warum ich die dann so bewerte und warum ich dann so reagiere, weil ich sie bewertet habe. Und das hat was zu tun mit Selbsterkenntnis. Das hat was zu tun mit Selbstvertrauen auch in die Fähigkeit, die Kontrolle auch selber behalten zu können. Ich muss auf der Metaebene unterwegs sein und mich reflektieren, weil am Ende des Tages, wenn ich das nicht tue, dann verursache ich unter Umständen da draußen Unsicherheit, Irritation, Traumata, ich zerstöre Potenziale, Perspektiven, Motivation etc. Das heißt, die Folgen, wenn ich unreflektiert wirke als Führungskraft, die sind enorm und ich kann das nicht genug betonen. Wir haben eine gesellschaftliche Aufgabe als Führungskräfte. Gab mal eine Studie, wie die Auswirkungen sind des Führungsstils auf die Erziehung der Kinder der Mitarbeitenden. Und da gibt es eine 1:1 Korrelation. Ist ja logisch, wenn ich nach Hause gehe und ich bin wieder vom Chef beschissen behandelt geworden, dann kriegt das meine Frau, meine Kinder kriegen das ab. Das heißt, wenn ich nicht reflektiert führe, dann hat das eine gesellschaftliche Auswirkung und deswegen muss ich bei mir anfangen.
Ich finde es total gut, dass du das so klar sagst. Und das wäre auch mein erster HR-Ungeschminkt-Praxistipp. Als ich angefangen habe, in Personalabteilungen zu arbeiten, irgendwann kommst du ja an das Thema, dass du Führungstrainings organisierst. Und ganz am Anfang, und ich glaube, da sieht man dann auch einen Qualitätsunterschied in den Coaches, Agenturen, die das machen. Am Anfang habe ich sehr viel Zeit dieser Kurse mit, wie führe ich Leute verbracht? Also was sind Handwerks, was sind Tools, was erwarten wir von den Leuten? Und habe dann erst später in besseren Coachings und Führungstrainings gemerkt, ein ganz, ganz großer Teil ist ich in diesem Führungskräftetraining. Und das hat für mich so einen Gamechanger-Unterschied gemacht, am eigenen Leib als jemand, der einen psychologischen Hintergrund hat, aber einfach mal die Frage zu beantworten, wer hat mich in meinem Führungsverhalten geprägt? Welche Führungskräfte und Vorgesetzten fand ich gut? Welche fand ich auch gerade schlecht? Und das hat mir total geholfen, mich zu verstehen, wie du sagst, und dann eben dem Team zu sagen, Leute, ich versuche natürlich immer Servant Leadership zu machen und euch allen Raum zu geben und ganz diplomatisch zu sein und mich zurückzustellen. Aber es gibt einfach Themen, da kann ich nicht so gut mit umgehen wie mit anderen. Und es ist ja auch nur fair, den Leuten gegenüber zu sagen, hey, wenn ich dann so und so reagiere, das liegt gar nicht an euch. Deswegen mein erster Praxistipp wäre, wenn ihr Führungskräfte, Trainings organisiert, gebt auch einen Teil auf die Führungskräfte und nicht nur, was brauchen wir im Team.
Was, lieber Jens, würdest du sagen, brauchen in der heutigen Welt Führungskräfte eigentlich noch für so zwingende Skills, ist glaube ich das falsche Wort. Ich würde wirklich sagen, klassische Fähigkeiten und keine Hard Skills an der Stelle. Was für Fähigkeiten brauchen Führungskräfte deiner Meinung nach noch zwingend, um, ich sag mal, gute Führungskräfte zu sein?
Also ein Kernsatz, den ich mal gelernt habe seid mir nicht böse, das ist jetzt wieder was Militärisches, aber als ich an der Offizierschule angefangen habe, erstes Mal antreten, Schulkommandeur tritt vor die Front, das allererste, was ich über Führung gelernt habe, war der erste Satz, den der gesagt hat, nämlich, meine Herren, damals gab es noch keine Frauen bei der Bundeswehr, meine Herren, führen Sie immer so, dass Sie nicht von hinten erschossen werden. Wenn man das mal sacken lässt, gab im Vietnamkrieg, gerade bei den Soldaten, die auf Patrouille gegangen sind, eine überproportionale hohe Anzahl an Offiziere, die von hinten erschossen wurden. Weil das war die einzige Form, sich tyrannischer Vorgesetzter zu entledigen, ohne Konsequenzen, im Gefecht, von hinten. Was heißt das? Das heißt, ich muss als Führungskraft berechenbar sein. Ich muss als Führungskraft auch in der Lage sein, mich mitzuteilen. Und ich muss, und das steht sogar in der Dienstvorschrift der Bundeswehr Innere Führung 2600-1, ich muss Menschen mögen. Unter Punkt 6.3 dieser Dienstvorschrift steht, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Wenn ich da mal weiter reingehe, wenn ich mich mit Menschen tagtäglich auseinandersetze, wenn ich situativ und individuell eine Gruppe von Menschen in einem System an einem Ziel ausgerichtet dazu bringen möchte, auf dieses Ziel einzuzahlen, und ich bin nicht wirklich hundertprozentig der festen Überzeugung, dass ich da richtig Bock drauf habe, dann wird's wirklich schwierig. Der Skill, mit Menschen arbeiten zu mögen, ist für mich ganz wichtig. Dann das Thema natürlich, was sich daraus ableitet, das Zuhören können. Also zuhören, um zu verstehen. Der Mensch ist das einzige Tier, was außerhalb seines Rudels mit anderen zusammenarbeitet. Wölfe jagen zwar im Rudel, aber Wölfe jagen nicht mit dem Nachbarrudel zusammen. So, und warum können wir Menschen das tun? Weil wir in der Lage sind zu kollaborieren. Das ist das, was uns heute hier vors Mikrofon bringt. Die Errungenschaften durch gute Kollaboration. Und was ist dafür notwendig? Vertrauen. Und Vertrauen ist die biochemische Antwort darauf, dass ich glaube, dass mein Gegenüber mir nicht schaden möchte. Um das glauben zu können, muss ich den Gegenüber verstehen. Das heißt, ich muss zuhören, um zu verstehen, und ich muss mitteilen, damit der andere mich verstehen kann, damit wir anfangen können, einander zu vertrauen, um dann in eine positive Kollaboration zu kommen.
Ein Punkt, den du sagst, den ich jetzt gerne als HR-ungeschminkten Praxistipp nochmal herausstellen möchte, ist das Thema, wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Es gibt ja so viele Diskussionen aktuell auch um das Thema, was bedeutet eigentlich Karriere machen? Und so Karrierepfade sind im HR ja wirklich ein Kernprojekt, was viele Unternehmen angehen. Und danach stellt sich ja immer die Frage nach dem sogenannten Führungs- versus Expert-Track. Und ich finde diese Unterscheidung total wichtig, weil nicht jede Person, der oder die ein sehr guter Individual Contributor ist, also einfach individuell extrem gute Arbeit leistet, sollte nach vorne raus Führungskraft werden. Und ich finde leider, dass es immer noch viel zu viele Unternehmen gibt, die sagen, um wirklich bei uns Karriere zu machen, muss man Menschen führen. Und ich finde, in der zunehmenden Komplexität, die wir in egal welchem Unternehmensumfeld haben, ist so wichtig, auch zu sagen, man baut gute Expert-Laufbahnen ins Unternehmen, auch um Leuten wirklich die Reflexionsmöglichkeit zu geben und zu sagen, möchte ich eigentlich Menschen führen?
In meiner Erfahrung ist es sogar oft noch ein Stück schlimmer, als du gerade sagst, liebe Annika, weil ich erlebe es oft, gerade in Firmen, die ich berate, die noch wachsen, dass die beste Fleißbiene befördert wird. Also die beste Sachbearbeitung wird hoch befördert. Also auch mit dieser Prämisse, du wirst jetzt befördert, weil du so viel wegschaffst, kriegen kein Führungskräftetraining, kriegen keine Leitlinien und arbeiten dann natürlich, was ja logisch ist, ich habe mehr Gehalt gekriegt für viel Output. Also ist das die Führungsaufgabe. Ich stelle sicher, dass alle mehr Output generieren. Und ich erlebe es dann ganz oft, dass diese Führungskräfte sogar sagen, ich habe gar keinen Bock auf das ganze People-Gedöns. Und das ist ja die schlimmstmögliche Variante. Also da ist jemand, der gut abarbeitet, wird, weil das die einzige Option ist, befördert zu werden und Karriere zu machen, dahingesetzt und hat dann Leute, die er genauso führt mit, du musst jetzt mehr machen und es geht nur um Output. Und das ist ja auch gerade mit New Work und Mental Health, das tut immer richtig weh zu reparieren, weil diese Leute haben auch keinen Bock auf Personalentwicklung managen.
Also da gebe ich dir vollkommen recht und da werde ich auch richtig wuschig, wenn ich dir da so zuhöre, weil das ist eine absolute Katastrophe für beide Seiten. Das bringt mich auf eine andere Thematik. In unserer Arbeitswelt haben wir aus meiner Wahrnehmung sehr wenig Raum nur, um über unsere Rollen und unsere Verantwortungen tatsächlich mal zu reflektieren und zu diskutieren. Ich mache in meiner Arbeit mit meinen Klienten sehr gerne ganz am Anfang zwei Übungen. Die erste Übung ist eine klassische Lifeline-Übung. Das kennt wahrscheinlich eure Community wie keine andere. Das heißt, ich gehe hin und lasse die Menschen sich erklären über ihr Leben, über ihre beruflichen und persönlichen Ups and Downs und was das mit ihnen gemacht hat, damit die Menschen sich mal als Mensch kennenlernen und nicht als Rollenträger. So, denn daraus kann ich schon mal grundsätzlich ableiten, warum bestimmte Dinge den einen oder anderen triggern und andere nicht. Das ist das Erste. Wahnsinnig viel Erkenntnis, weil so hat der Müller den Schulze in 15 Jahren Zusammenarbeit nicht kennengelernt. Ne? So, aha, guck mal, so ist der also. Mensch, der arme Kerl. Ja, damals ist auch meine Oma gestorben, als ich sie am dringendsten gebraucht hätte. Ich kann da mitfühlen. Ja? Und damit kann ich ihn auch verstehen als Mensch. Die zweite Übung, die ich mache, hat was zu tun, da teile ich immer ein Blatt aus. Da steht drauf, Understanding of my role. Und dann lasse ich also erwachsene Leute, die seit Jahrzehnten in Führung sind, einen Bleistift nehmen und mal ihre Rolle definieren. Also sprich, was sind meine Verantwortungsbereiche? Was liegt innerhalb und außerhalb meines Verantwortungsbereiches? Was sind die Kosten meiner Fehlleistung? Wie definiere ich Erfolg in meiner Rolle? Wer ist mir zugeordnet, an wen berichte ich und so weiter und so fort. Und dann bitte ich die Leute, sich das gegenseitig zu erzählen. So, dann sind da plötzlich Führungsteams, die das erste Mal ever tatsächlich strukturiert in den Austausch gehen, wer welches Rollenverständnis hat, um überhaupt das mal klar zu machen, damit ich hier keine, ich sag mal, unausgesprochenen Erwartungshaltungen im Raum habe an die jeweilige Rolle des anderen. Und dann sind wir nämlich in der nächsten Frage, was bedeutet eigentlich Verantwortung im Sinne von den vier Ebenen der Verantwortung, nämlich antworten wollen, antworten können, antworten dürfen und antworten müssen. Haben die Leute tatsächlich ein Verständnis darüber, was sie als Führungskräfte für Antworten geben müssen aus ihrem Rollenverständnis heraus? Und hat das System sie empowert im Sinne von Antwort dürfen mit den Budgets, den Rahmenbedingungen und so weiter, um diese Antworten zu geben? Und sind sie enabled, also sprich können sie die Antworten überhaupt geben, weil sie das Know-how, die Erfahrung, das Talent, wie auch immer haben, um aus dieser Rolle heraus die Antworten zu geben und sind sie tatsächlich motiviert, das dann auch zu tun. Und dann haben wir eine sehr decent Discussion über die tatsächliche Verteilung der Verantwortlichkeiten auch in einem Führungsteam und daraus leiten sich dann deutlich klarere Verständnisse und im Sinne eines Recontractings auch neue Vereinbarungen ab, wie man da miteinander umgehen will und wie man auch nach außen wirken möchte.
Ich finde ganz oft, bei diesen so, so guten Ansätzen, wenn man die hört, denkt man sich, ja, ist ja klar, dass man das klären muss. Also ist ja klar, dass man diese Fragen beantworten muss. Ich komme ja immer von der HR-Perspektive. wäre das etwas, was ich vielleicht im besten Fall sogar in einem gemeinsamen Führungsworkshop für das Unternehmen definiere, weil es mag ja sein, dass du das Gefühl hast, das darfst du beantworten. Und das wäre doch für mich wieder was, wo man ganz toll sagen kann, HR, werde hier sichtbar, leite diese Unterhaltung und stelle vor allem sicher, dass wir dann wieder auf Unternehmenskultur eine Konsistenz haben, weil gerade mit den Antworten, überleg mal, wie schlimm das ist. Die Annika hat ein ganz anderes Verständnis von, was darf ich sagen, als zum Beispiel ich in der gleichen Organisation. Also das muss ja dann schiefgehen.
Vor allen Dingen leitet sich daraus ja auch wahnsinnig viel sehr Präzises ab. Denn wenn ich jetzt feststelle, im Sinne eines Enablements, ich kann um diese Rolle auch adäquat auszuüben und meiner Verantwortung gerecht zu werden, dies und das und jenes an Skills noch nicht, dann kann ich daraus einen sehr dedizierten Weiterentwicklungsplan entwickeln. Wenn ich weiß, ich kann alles, aber ich darf bestimmte Dinge nicht, also sprich, ist die Entscheidung runtergegeben für diesen Sachverhalt auf meine Ebene, ja oder nein, dann kann ich mit dem System in einen sehr klaren Dialog eintreten, was ich an Rahmenbedingungen brauche, um auf meiner Ebene, im Rahmen meiner Verantwortung und meiner Rolle, dann auch tatsächlich handeln zu können. Und darüber ergibt sich dann auch systemisch natürlich ein Gesamtbild. Ja. Aber dafür braucht es Raum und auch eine Offenheit, auch mal loszulassen oder auch mal anzuerkennen, dass ich eben bestimmte Dinge nicht kann und dass ich bestimmte Rahmenbedingungen gar nicht bekomme vom System, um meine Rolle auszufüllen. Da sehe ich dann zum Beispiel HR als Facilitator, die dann auch unterstützen in diesem Erkenntnisprozess. Und die Leute da nicht alleine lassen sozusagen in diesem Verständnisprozess, was das auch bedeutet. Weil wenn ich nicht enabled bin und ich bin nicht empowered, dann habe ich keine Schlagkraft. Und dann möchte ich die richtigen Dinge richtig tun, kann's aber nicht. Mit der Folge, dass natürlich mein gesamtes Umfeld, für das ich wiederum verantwortlich bin, nicht empowered und nicht enabled ist. So, und das trippelt ja runter durch die Gesamtorganisation und dann bleiben wir brutal unter Potenzial.
Du hattest eben am Anfang mal gesagt, man wird als Führungskraft die ganze Zeit beobachtet und ja auch beurteilt, wie ich finde, auch ganz oft mit einem anderen Maß, also einem viel strengeren Maßstab, bis hin zu dem Punkt, wo man ja manchmal dachte, wie kann der MD denn jetzt eigene Gefühle haben? Das wäre für mich auch ein Thema, wo HR so viel helfen kann oder noch professioneller du, aber so dieses ganze Thema, wenn man den Leuten dann 360 Grad Feedback gibt, dass man die nicht alleine lässt, dass man die auch nicht alleine lässt damit, wenn man vielleicht ein Führungsverständnis hat, aber nicht enabled ist, dass das nicht bedeutet, du bist komplett unqualifiziert als Führungskraft. Also ich glaube, da muss HR manchmal auch mehr helfen, als man auf den ersten Blick denkt.
Ja. Also unbedingt. Ich sag mal so, diese ganzen Tools sind ja nur so gut wie der Prozess, der hilft, die Ergebnisse aus diesen Tools auch A zu verstehen, B dann auch in sinnvolle, zielgerichtete Handlungen zu übersetzen. Und nochmal, wir haben in der Regel in einem vollen Arbeitsalltag dafür keinen Raum. Und diese ganzen sinnvollen Tools verkommen dann zu einem, das brauchen wir irgendwie, das ist ESG-relevant und irgendwie hat der Aufsichtsrat gesagt, wir müssen uns auch mal beurteilen lassen, sonst sind wir Dovis. Ja, aber das ist ja gar nicht der Fall. Das sind wirkmächtige Tools, die erfolgsrelevant sind, wenn man damit richtig umgeht, wenn man daraus die richtigen Maßnahmen auch ableitet. Und natürlich kann HR da unterstützen, aber dafür muss HR eine Rolle haben im Sinne eines echten Dialogs, die getragen ist von Augenhöhe, von Respekt, von Wertschätzung, von Offenheit, von echtem Interesse. Und das wiederum bedeutet, ich brauche auf der Führungsebene eins die entsprechende Haltung, diese strategische Support-Function auch tatsächlich partnerschaftlich mit einzubinden. Sonst vertue ich aus meiner Sicht mir eine Riesenchance. Ich habe da den Experten in Human Relations oder Resources. Ich sage lieber Relations.
Ich wollte gerade sagen, wir bleiben bei Human Relations. Viel schöner.
Finde ich viel schöner. Ja, weil wir managen Beziehungen. Also, ich habe den Human Relations Experten an meiner Seite, der sozialisiert wird als jemand, der sich ständig rechtfertigen muss dafür, dass er da ist, anstatt dass man ihn beklatscht, dass er da ist und ihn mit einbindet. Das muss sich aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz dringend ändern. Und HR braucht ein viel stärkeres Selbstbewusstsein, auch im Sinne von Reflexion, dass ihr keine Verwaltungsbeamten seid, sondern ihr seid kreative Gestalter im Sinne von der Stärkung von Beziehungen, systemischen Beziehungen. Ja, ihr müsst da ein neues Selbstverständnis auch euch erarbeiten und dann auch mutig sein und dann mal dagegen aufstehen und sagen, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Du bist der Ahnungslose, du bist der Analphabet in Human Relations Gesichtspunkten und ich bin der Experte und ich verlange Augenhöhe, weil ansonsten haben wir hier nicht den Impact, den wir haben können.
Nee, ich habe das gegoogelt. Ich brauche da keinen Experten. Ich habe das gegoogelt, ist ganz einfach.
Hört ihr das tatsächlich? Kommt solche Antwort?
Ich habe das mal gehört. Also das war sehr am Anfang meiner Karriere, natürlich in so einem Startup-Szenario. Und dann ging es um, wie die Arbeit organisiert wird. Und dann habe ich gesagt, dass ich aus People-Sicht finde ich das schwierig aus den und den Gesichtspunkten. Und habe mich auch wirklich richtig vorbereitet vorher. Also ich habe mir richtig Gedanken gemacht. Und dann sagt der Typ einfach, legt sich so zurück. Das war auch ein sehr großer Mann, lehnt sich zurück auf dem Stuhl im Konfi und sagt, na, so kompliziert ist das nicht, ich habe das da gegoogelt. Grüße gehen raus.
Super, ne? Antwort, super Typ, würde ich sagen.
Ich sag mal fairerweise, es endete dann so, wie ich es vorhergesagt habe. Und dann war die, na, wie gut war es mit dem Googlen? Aber egal, Entschuldigung, ich schweife ab.
Wisst ihr, was ich mich gerade frage, wenn ich das so höre? Dieses ganze Thema New Work, New Leadership. Es wirkt gerade so, als hätte sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan, dass Führungskräfte plötzlich komplett neue Skills bräuchten, um Menschen zu führen. Ich persönlich finde, die Diskussion, die wir gerade führen, klingt nach ziemlich stabilen Eigenschaften, die eine Führungskraft mitbringen muss. Und die musste die Person in 1990 mitbringen, in 2000, in 2010 und genauso in 2024. Natürlich in einem sich verändernden Umfeld. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, haben wir da relativ konstante Anforderungen, was eine gute Führungskraft ausmacht. Jens, wie siehst du das? Sagst du, wir haben eher eine Stabilität oder sagst du, Skills, Fähigkeiten, die eine Führungskraft mitbringen muss, haben sich in den letzten Jahren ganz viel verändert?
Was ich feststelle, ist, dass wir da grundsätzlich ja mehr Unsicherheit um uns herum sehen. Also die Wahrnehmung, dass die Welt irgendwo sicherer wird, ist gewichen der Wahrnehmung, dass da größere Unsicherheit im Raum ist. Und da der Mensch Sicherheit, Perspektive und Kontrolle braucht, ist natürlich die Anforderung einer Führungskraft sozusagen für Sicherheit zu sorgen, sichtbar dramatisch gewachsen. Also das System der Psychological Safety, das hat ja tatsächlich besondere Relevanz, wenn die Konjunktur ganz unten ist, wenn es draußen Krisenherde gibt, weil dann die Sicherheit wackelt. Wenn ich jetzt mal wieder aufs Militär gehe, wir sagen immer führen in unsicheren Lagen. Das Militär führt ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in unsicheren Lagen. Und gerade die bundesdeutsche Auftragstaktik sozusagen, wir sind ja keine Befehl- und Gehorsam-Armee, sondern eine auftragsbezogene Armee. Wir haben natürlich gelernt, wie man in unsicheren Lagen so gut es geht, den Menschen Sicherheit, Perspektive und Kontrolle gibt, damit die Menschen wach bleiben. Denn nochmal, was passiert, wenn der Mensch sich verunsichert fühlt? Dann gibt es auch rein biochemisch einen toxischen Cocktail. Wenn ich unsicher bin, wenn da draußen der Säbelzahntiger lauert, dann erhöht sich mein Adrenalin und der Cortisolspiegel im Blut. Der Herzschlag steigt, die Atmung beschleunigt sich, die Pupillen verengen sich, die Muskeln spannen sich an, bereit zum Sprung. Wir sind ja biochemisch immer noch, wie vor Jahrtausenden, gar nicht in der Lage dazu, wenn wir in Gefahr sind, einen Cocktail zu brauen, der uns wie im höchsten Frieden einfach auf der Wiese ganz entspannt rumliegen lässt. Wir sind angespannt. So, und wenn ich fokussiere, mich auf die Gefahr fokussiere und dann sagt der Chef zu mir, übrigens, ich finde, ihr müsst viel inspirierter sein und by the way, wir müssen mal ein bisschen Change machen, nur strengt euch doch mal an, seid doch mal ein bisschen kreativer und offener, dann verlange ich biochemisch von den Leuten, dass die innerhalb von einer Sekunde von Fluchtcocktail auf Friedenscocktail umschalten. Und das können die nur, wenn die sich als Mensch sicher fühlen und wenn die sich in ihrer Perspektive nicht bedroht fühlen, wenn die ihr Umfeld als vertrauenswürdig ansehen. Und deswegen ist das Führungspflicht. Ich muss wissen, dass meine Leute unter Umständen einen toxischen Cocktail in sich tragen, weil ihr ganzes Umfeld vielleicht nicht mehr so sicher ist, wie es mal war. Und dann muss ich dafür sorgen, dass die Leute ihren Cocktail neu zusammenstellen. Denn das ist die gute Nachricht. Den biochemischen Cocktail mixt jeder von uns für sich selber. Das heißt, ich kann tatsächlich, da hilft zum Beispiel Atemübungen, da hilft Achtsamkeit, da hilft die Meditation. Ich kann gerade durch Atmung innerhalb von 30 Sekunden meinen biochemischen Cocktail neu mixen und statt meines Sympathikus meinen Parasympathikus aktivieren, also das Beruhigungszentrum im Hirn und dann zumindest in der Sekunde mal runterkommen. So, und das muss ich einfach in der heutigen Zeit mit berücksichtigen. Und das war schon immer so. Frage war ja, gibt's da neue Skills? Das war schon immer so, aber damals in den alten Jahren gab's vielleicht deutlich mehr Konkurrenz. Da haben sich die Leute das gar nicht rausgenommen, das Recht, Dinge einzufordern. Das ist heute anders durch die demografischen Situation, in der wir sind, Fach- und Führungskräftemangel. Heute erlauben sich die Jüngeren, Dinge einzufordern, die wir auch gerne gehabt hätten, wir alten Säcke, die wir uns aber nicht erlauben konnten, nachzufragen, weil von uns gab es eben Tausende mehr. Und die Umstände und auch das kollektive Verständnis für Achtsamkeit, für wie wirken bestimmte Dinge auf mich. Also wir sind reifer und schlauer geworden, was uns selber angeht, grundsätzlich. Und dann muss auch das System, das Arbeitssystem, dessen Rechnung tragen. Ne? Das heißt also, der Mensch hat schon seit Jahrtausenden immer gleich funktioniert. Führung funktioniert schon seit Jahrtausenden immer gleich. Und heute werden wieder die Dinge gefordert, die eben in sehr unsicheren Lagen notwendig sind. Und das heißt nicht, meine Leute runterbrüllen. Und das heißt eben nicht wieder nur die Kostenschraube anziehen. Und das heißt wieder nicht die Peitsche rausholen, sondern das heißt viel mehr noch viel Verständnis dafür haben, was muss ich tun, um den Säbelzahntiger aus dem Raum zu jagen, damit meine Leute kreativ und inspiriert arbeiten können.
Ich komme ja oft aus der wissenschaftlichen Perspektive, also Führungsforschung. Und ich hätte gesagt, dass sich in einer perfekten Welt nicht die Anforderungen an eine gute Führungskraft verändert hätten, weil gefühlt das klar ist, dass man empathisch sein muss und Leuten zuhören. Aber ich glaube, was sich schon verändert hat, ist die Wahrnehmung. Was erwarten wir von einer Führungskraft? Also ähnlich wie du es gesagt hast, Jens, was sich die Generation rausnimmt, also rausnimmt in Anführungszeichen, zum einen Mental Health-Themen und Psychological Safety, aber gerade wenn ich mir auch die Unterscheidung Management versus Leadership angucke. Wenn wir in der Fabrik sind, haben wir andere Erwartungen an einen Manager, der eben sagt, hey, die Production Line muss geführt werden, als wenn ich in einem kreativen Umfeld bin, als wenn ich in einem dynamischen Umfeld bin, wo ja dieses Thema Leadership viel mehr kommt. Und ich glaube deswegen, dass du schon neue Skills brauchst oder Add-on-Skills. Also ich glaube, jemand, der vor 50 Jahren eine gute Führungskraft war, kann das auch heute sein. Aber ich glaube, du müsstest dir noch was drauf schaffen. Es ist kein 1:1.
Gib mir mal ein Beispiel aus deiner Sicht, was heute als neuer Skill gebraucht wird.
Also es ist super plakativ, ne? Aber wenn ich irgendwie bei der Assembly Line ein Auto zusammenschraube und jedes Mal die Schraube da reinstelle, dann ist vielleicht ja nie die Erwartungshaltung gewesen, weder von dem Mitarbeitenden noch von dem Unternehmen, da wird jemand entwickelt und da darf sich jemand ausleben, sondern das Ziel ist, mach in den 8 Stunden so viele Schrauben wie möglich. Und ich habe das Gefühl heute, dadurch, dass viele Jobs kreativer sind oder man Konzepte ausarbeiten muss, dass dieses ganze Thema, hast du genug kreativen Freiraum, wie fühlst du dich? Aber vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht ist es auch total falsches Denken, dass du natürlich genauso viel Entwicklungsbedürfnis hast vor 50 Jahren in der Production Line, ist nur einfach niemand sich getraut hat zu sagen. Vielleicht ist das die Antwort.
Also ich bin kein Psychologe, ich komme aus der Praxis und nicht aus der Theorie. Aber jetzt nehmen wir da zum Beispiel mal bestimmte Bewegungen. Ich wohne jetzt in Hamburg, in St. Georg, mittendrin in der LGBTQ-Community. Das ist eine Bewegung gewesen, ist keine Bewegung, sondern das ist einfach so, wie die Menschen sind und diese Menschen können sich hier ausleben. Wie wunderbar ist das? Die waren aber schon seit Jahrhunderten so. Nimm mal die Frauenbewegung. Ne? Die Frauen waren schon immer Frauen. Jetzt haben die Frauen sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu Recht Rechte erkämpfen müssen. Allein das ist schon ein Irrsinn, ja. Und haben heute natürlich auch mit ganz anderem Selbstbewusstsein, fordern sie Sachen für sich ein, was früher nicht ging. Aber der Mensch ist doch derselbe. Es ist ja nur die Frage, was das System einem suggeriert, wie man zu sein hat, um systemkonform zu sein. Und natürlich haben wir jetzt ein anderes System, als das vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren der Fall ist. Aber das heißt doch nur, dass das, was archaisch in uns veranlagt ist, nämlich Sicherheit, Perspektive und Kontrolle, dass wir natürlich auch einen Beitrag leisten. Guck dir mal die fünf wesentlichen Faktoren, die auf die intrinsische Motivation einzahlen, an. Der erste ist Sinn erleben. Wenn ich jemanden demotivieren möchte, dann gebe ich ihm eine Arbeit, die für ihn keinen Sinn macht. Vollkatastrophe. Nein, ich bin andersrum notwendigerweise der Chef-Sinnstifter. Ich muss den Leuten erklären, wozu sie was machen, weil der Mensch braucht das, um für sich Sicherheit, Kontrolle und Perspektive einen Sinn in dem zu sehen und für sich zu sagen, okay, das ist es wert und ich begebe mich auch in Hände von etwas Größerem als ich selbst. Das treibt mich an. So, und das Thema Religion, ne, nehmen wir mal, das ist seit Jahrtausenden Bestandteil. Das Thema Groupthink, ja, ich kann mit meiner Gruppe gemeinsam viel mehr erreichen als alleine. Und es ist sinnvoll, nehmen wir die kollektiven Lebensgemeinschaften, es ist sinnvoll für mich auch ein Stück weit in die Gruppe einzuzahlen, weil die Gruppe mir einen Sinn für mein Leben gibt. Oder gehen wir mal auf das Thema, lohnt es sich? Habe ich Perspektive? Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich hier weiterkomme, wie auch immer, dass ich das für mich definiere, dann ist das hochgradig demotivierend. Das heißt also, das sind alles Dinge, die sind in uns veranlagt. Das hat nichts zu tun mit 2024. Es ist nur eine Frage, ob das System mir den Raum gibt, das einzufordern und ob das System das auch berücksichtigt, damit ich im vollen Potenzial lebe. Ich rede da mal vom Energiestrahl. Wenn ich was machen kann, nehmen wir stärkenorientierte Führung, ne? Clifton Strengths und sonstige Stärkentools, kennt ihr alle. Wenn ich hingehe und ich darf etwas tun, was ich wirklich gut kann und was ich gerne mache und was mich herausfordert, ohne mich zu überfordern, dann komme ich in den Flow. Und im Flow bin ich bis zu 40 Mal produktiver, als wenn ich einen Scheiß machen muss, auf den ich keinen Bock habe. Wie kann ich denn dann als Unternehmen nicht stärkenorientiert führen? Und das hat nichts zu tun mit 2024, sondern das hat was zu tun mit Biochemie, das hat was zu tun mit archaischem Verhalten, das hat was zu tun mit Instinkt und natürlich mit der Tatsache, dass man dem auch irgendwo mal Rechnung trägt.
Okay, dann möchte ich die Antwort von eben korrigieren und sagen, nein, Annika, es braucht keine neuen Skills.
Das ist jetzt so unser drittes HR ungeschminkt Learning, dass man sagt, nein, es braucht keine komplett neuen Skills, es braucht Add-on-Skills. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Grundsätze der Menschenführung, die stabil sind und die sich jetzt auch nicht ändern zum Thema New Work, New Leadership etc.
Zum Beispiel, wenn ich das noch ergänzen darf, Klarheit und auch abgestimmtes Vorgehen, ne, versus Mama-Papa-Prinzip. Wenn ich in der Führung klar bin und wenn ich abgestimmt bin, Und wenn ich mir vielleicht meiner Unterschiedlichkeit bewusst bin, aber die Unterschiedlichkeit nutze, um, ich sag mal, mehr von der Welt zu erkennen und dann im Ergebnis aber mir einig bin, und dann sind wir wieder bei der lenzionischen Pyramide der 5 Dysfunktionen eines Teams. Wenn ich meinem Gegenüber vertraue, dann kann ich auch hart in den Konflikt gehen mit ihm und mich dann hinterher auf das Ergebnis hart committen, mich dann auch zur Verantwortung ziehen lassen und dann auch zieltreu bleiben. Und wenn ich so bin als Führungskraft und das Führungsteam so ist, dann ist da eine Einigkeit, die ist nicht brechbar und die strahlt Sicherheit, Kontrolle und Perspektive aus wie nichts anderes. Und ich muss klar kommunizieren können, ja, damit die Leute verstehen, wozu ich wohin will und wer was macht. Dass wir was macht, das muss ich dem Menschen überlassen. Dazu gibt's Empowerment und Enablement.
Das ist ein super schöner Punkt und auch wir können, glaube ich, noch bis morgen mit dir weiterreden. Aber wir kommen tatsächlich leider schon zum Abschluss der Folge. Wir haben aber noch was Schönes zum Abschluss vorbereitet, lieber Jens. Ich muss schon grinsen. Und zwar gibt es ja so richtig, ich würde mal so sagen, so ein paar Leadership-Zitate aus der Hölle. Also so Themen, wo man sagt, irgendwann, irgendwer hat die mal gesagt oder vielleicht auch nicht und irgendwie verhaften die sich in den jeweiligen Köpfen von Menschen. Was wir gerne einmal machen würden, wir haben 3 von diesen Leadership-Zitaten aus der Hölle rausgesucht. Ich würde die jetzt mal vorlesen und wir würden uns total freuen, wenn du die einmal mit deiner Sicht kommentieren würdest. Bist du bereit für unser Leadership-Zitat aus der Hölle? Quick-Fire-Runde.
Klar, raus damit.
Die beste Führungskraft ist die, die inhaltlich alles am besten kann.
Ja, also in meinem Buch gibt's im Kapitel 1 die 11 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit und die erste Regel der Glaubwürdigkeit ist, leg deinen Gottkomplex ab. Die Tatsache, dass einer glaubt, dass er derjenige ist, der alles wissen muss und vor allen Dingen besser, der unterminiert seine Glaubwürdigkeit in einem Maße, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das ist brutal glaubwürdigkeitszerstörend. In der heutigen Zeit, abgesehen davon, kann ich gar nicht mehr alles wissen und vor allen Dingen schon nicht besser. Dafür stelle ich mir Experten ein. Ja? Und insofern ist das ein totaler Crap, gehört auf den Führungsmüll der Geschichte.
Ich habe auch geschmunzelt. Also ich muss wirklich sagen, Leadership-Zitate aus der Hölle, man findet echt viele und ich habe mich echt schwer getan, die rauszufiltern. Finde ich eine sehr gute Antwort darauf. Es kommt noch ein zweites Meisterwerk. Als Führungskraft darf man nie einen Fehler zugeben, sonst verliert man den Respekt. Anjuli nickt, sie sieht das so, sie praktiziert das auch.
Beide Thumbs up. Immer einfach auch behaupten, der andere hätte es falsch gemacht. Genau, gerne jemand, der unter einem steht. Oder, Bro-Tipp, andere Abteilung. Einfach andere Abteilung vor den Karren werfen.
Lieber Jens, was sagst du dazu?
Ich habe mal die Verantwortung gehabt dafür, dass ich 8.500 Menschen in ein Insolvenzverfahren geschickt habe. Das ist alles gut gegangen hin und her, aber das hat dazu geführt, dass ich der erste Redner war bei der dann wieder neu eingeführten Hamburger Fuck-Up-Night, wo ich in 10 Minuten von diesem sicherlich beruflich größten Fehler meines Lebens berichtet habe. Und auch da wieder im Militär, das Thema Lessons Learned. Im Militär ist es so, wenn Fehler gemacht werden, und es werden immer Fehler gemacht, dann geht es darum, dass alle zeitverzugslos ohne Rücksicht miteinander daran arbeiten, diese Fehler zu beheben. Wenn das nicht passiert, sterben Menschen. So, das heißt, der offene Umgang mit Fehlern hat Menschenleben gerettet. Was heißt das denn im Unternehmenskontext? Der offene Umgang mit Fehlern, das kollektive Learning, das Core Learning einer Organisation ist notwendig, um Sicherheit, Perspektive und Kontrolle zu behalten. Das heißt, wenn ich mit Fehlern nicht offen umgehe, dann gefährde ich das Gesamtsystem in einem Maße, dass es letale Folgen nach sich ziehen kann. Und das ist oberste Führungspflicht, damit gutem Beispiel voranzugehen, damit ich der Organisation eine Chance bekomme, aus den Fehlern zu lernen. Lessons learned kommt aus der Fliegerei, Militär, ne? Das war im Ersten Weltkrieg, wenn die Doppeldecker wieder da waren, dann haben die Jungs sich zusammengesetzt und haben ihre Mission debriefed und haben daraus ihre Lessons gelernt. Warum? Damit dann der nächste Tag, wenn die Jungs mit ihren Doppeldeckern wieder aufsteigen, alle was voneinander gelernt haben. Heute KI, Robotik, ein Roboter zerdrückt Glas, weil er mit zu vielen Newtonmetern zugedrückt hat, geht sofort in die Cloud, dieses Learning, und alle baugleichen Computer, Roboter auf der ganzen Welt werden diesen Fehler nie wieder machen. Es geht um Core Learning und dafür ist eine offene Fehlermentalität ein absolutes, fundamentales Tool.
Dazu passt aber wieder dein Zitat von gerade, dass man seinen Gottkomplex ablegen muss, um eine gute Führungskraft zu sein. Das finde ich, zahlt auch nochmal darauf ein. Jens, das allerletzte Schmankerl aus den Leadership-Zitaten aus der Hölle. Meetings sind das Herzstück guter Führung.
Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, weil Meetings sind ja etwas zur Seuche verkommen. Ich sag mal, die grundsätzliche Intention, zusammenzukommen, ob jetzt virtuell oder physisch, um aktuelle Themen zu besprechen, die eine Relevanz haben für die Gruppe derer, die da zusammengekommen sind, das ist ja sehr sinnvoll. Man nennt das auch militärisch die Lagebesprechung. Hat sich die Lage in den letzten Stunden so verändert, dass wir neue Entscheidungen treffen müssen oder Entscheidungen korrigieren müssen? Hochgradig relevant. Das Problem ist nur, wenn das so eine mein Haus, mein Auto, mein Pferd, Status macht Ego, ich will auch mal was sagen, Luftgeschieberei wird oder nicht zielgerichtet ist, keiner Agenda folgt, nicht nachgehalten wird, nicht protokolliert wird, daraus nichts folgt. Also folgenloses Zusammenkommen von nicht verantwortlichen und nicht relevanten Menschen zu einem nicht näher genannten Zweck, das gehört abgeschafft.
Was ich dazu gelesen habe neulich als super guten Tipp, um selber die Sanity zu checken, ist, natürlich sind Meetings wichtig als Lagebesprechung, ob das aber ein Gott- oder Göttinnenkomplex-Thema ist. Und zwar ist die Regel, guckt, wer wie viel spricht. Und das fand ich einen total guten Tipp, weil wenn du Meetings hast, die ein Lageberichtsmeeting sind und nur die Führungskraft redet oder nur der Geschäftsführer, dann ist es kein Meeting, was eine Führung fördert, sondern dann ist das ein Meeting, wo jemand seine Perspektive reinwirft. Fand ich so als, wie sehe ich denn, wie es ist, Tipp ganz gut.
Ja, dann ist es eine Informationsveranstaltung und kein echtes Meeting. Meeting heißt ja begegnen, ne? Also ich begegne mir und meinen Kollegen. Wie heißt es so schön? Beziehung entsteht durch Begegnung. Und wir dürfen eins nicht vergessen, der Mensch 24 Stunden beobachten, ne? Wir beobachten ja uns immer und ein Meeting ist eine Riesenopportunität, nämlich den Menschen Gelegenheit zu geben, für sich ausreichend Touchpoints zu finden durch Beobachtung der Gruppe, um daraus Vertrauen aufzubauen. So, wenn aber das, was ich da beobachte, die ganzen Touchpoints, darin besteht, dass der Müller gegen den Schulze stänkert, der Chef sich mal wieder in irgendeiner Form auf die breite Brust klopft, der Meier ständig still da sitzt und wenn aber den Mund aufmacht, niedergemacht wird, dann sind das auch Touchpoints. Aber die zahlen nicht ein in Vertrauen, sondern die zahlen ein in Misstrauen. Das heißt, ein Meeting hat immer eine Chance, aber auch ein Risiko, nämlich, dass die Gruppe hinterher auseinandergeht und die Beziehung stärker ist oder weniger stark. Und das wäre für mich die Leitfrage, was muss ich tun, damit die Beziehungen derer, die dort sitzen, hinterher stärker sind als vorher?
Vielen Dank für die starken Zitate zu den Leadership Quotes aus der Hölle. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das parat haben, danach im Kopf, wann immer ihr mal wieder eine solche intelligente Aussage hört, dass ihr schlagkräftig darauf antworten könnt.
Und schickt uns gerne eure Zitate aus der Hölle.
Leadership-Zitate aus der Hölle, das fände ich ganz spannend. Anjuli und ich freuen uns über Kommentare bei LinkedIn, über Nachrichten. Lieber Jens, bevor wir dich jetzt verabschieden, du hast es ja zwischendurch immer mal wieder erwähnt, auf dein Buch verwiesen, auf deinen Blog verwiesen. Den packen wir natürlich auch in die Shownotes, aber hast du hier vielleicht nochmal 2, 3 Sätze Infos, was genau machst du da, worum geht's da und warum sollte unsere Community vielleicht mal in dein Buch schauen oder vielleicht auch auf deinem Blog aufmerksam werden?
Was mir wichtig ist, ist wirklich ein Herzensthema, ist, dass die Menschen erkennen, dass ihr Seelenheil, ihr beruflicher Erfolg und ihr persönliches Glück darin liegt, dass sie das, was sie wahrnehmen, für sich auf eine positive Art und Weise bewerten, um daraus dann entsprechend konstruktiv zu reagieren. Umgekehrt, wenn ich etwas bewerte, als ich habe es schon 1000 Mal gesagt, als für mich bedrohlich, dann gehe ich in Fluchtkampf, Erstarrung, Todstellen und beraube mich dann selber meiner Kreativität, meiner Inspiration etc. Und das Ganze habe ich wirklich versucht, auf den Punkt zu bringen und auch dabei die Evolution zu berücksichtigen. Sprich, wir Menschen, wir sind Geschichtenerzähler. Wir haben früher gelernt, dadurch, dass wir am Feuer miteinander saßen und den Geschichten gelauscht haben. Und deswegen war mir wichtig, dass ich ein Narrativ aufbaue, mit dem die Leute sich identifizieren können und einen Protagonisten, mit dem die Leute was anfangen können. Und so ist Gustav, der weise, geschrumpfte Säbelzahntiger, entstanden, der in einem morgendlichen Dialog mit der jungen Führungskraft Anna Führungssituationen aus der Praxis im Rahmen eines sokratischen Dialoges bespricht. Und wer sich auf meinen Blog einloggt, der kann ab sofort jeden Tag 2 Minuten morgens um 8 eine kleine Inspiration von Gustav und Anna für sich mitnehmen, in der Hoffnung, dass wenn er oder sie dann dem Tag über einer ähnlichen Situation begegnet, vielleicht Gustav ein Stück weit hilft, souveräner mit diesen Situationen umzugehen. Deswegen habe ich den Blog gemacht. Dazu gibt's auch einen Podcast, Säbelzahntiger, oder auch auf LinkedIn bin ich damit aktiv. Das ist der Core dessen, worum es mir geht, das Leid in der Arbeitswelt zu reduzieren, dadurch, dass ich als Bewertungshelfer den Menschen helfe, Situationen für sich selber neu umzubewerten.
Ich finde das ein ganz wunderschönes Schlusswort. Ja. Ich mag das immer, wenn also gerade so emotionale Sachen so schön runtergreifbar gemacht werden. Wir packen euch natürlich die Daten in die Shownotes. Das bekommt ihr von uns noch.
Lieber Jens, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ich finde, es war eine richtig coole und sehr, sehr kurzweilige Folge. Es hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das kann ich nur so zurückgeben. Ihr wart zauberhaft. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch.
Das ist schön. Psychologische Safety bei HR ungeschminkt. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen. Mein persönlicher Mini-Changer, den ich ab morgen einführen werde, ist Human Relations. I love it. Ist viel, viel schöner. Es trifft es auch viel besser. Folgt uns auf LinkedIn. Folgt gerne dem Jens auf LinkedIn. Wir verlinken sowohl den Säbelzahntiger als auch den Podcast. Folgt uns auch. Schreibt uns gerne mit Themen, Anmerkungen oder auch Leadership-Zitaten oder Erwartungen aus der Hölle. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche mit den lieben Kollegen von der TAM, Max und Patrick, in der wir über moderne New Work Führung sprechen. Ich bin gespannt.
Vielen Dank.